Wir schlagen das erste Buch Mose gleich auf, Kapitel 1, dass wir das schon mal aufgeschlagen haben, ist nicht schwer zu finden. Darum, Offenbarung und erste Buch Mose gehören mit zu meinen Lieblingsbüchern. Kann man ganz schnell finden. Okay. So, dann nähern wir uns dem ersten Buch Mose. Erstens, ich möchte euch drei Fenster vorstellen. Drei Fenster der Genesis. Also drei Fenster des ersten Buch Mose, wie alles begann. Und das, die habe ich oben da ein bisschen hingemalt. Das soll ein Fenster sein. Und zwar erstmal können wir das erste Buch Mose lesen, eben aus dieser Perspektive, da öffnet sich ein Fenster, da bekommen wir einen Einblick. Und das erste Fenster ist in gewisser Weise ein Fenster in die Vergangenheit. Wenn wir dieses Fenster aufmachen, dann bekommen wir einen Rückblick in die Dinge, die geschehen sind. So, das ist das erste Fenster. Worauf schauen wir zurück? Was bekommen wir da für einen Rückblick durch dieses Fenster? Wir bekommen einen Rückblick, wie alles begann in Bezug auf die Schöpfung. Das Schöpfungshandeln Gottes, die Entstehung der Welt, die Schaffung des Menschen, all diese Dinge. Das, wie alles begann, das ist so ein gewisser Rückblick in Genesis. In Bezug auf die Schöpfung, in Bezug aber auch auf den Sündenfall, diese Ausgangsfrage, die wir gesehen haben, wo es heißt, was ist mit der Menschheit los, wo liegt das Problem, warum ist die Völkerwelt gefallen, warum steht sie unter dem Gericht, das ist ein Rückblick, dieses Fenster gibt uns da hinein. Aber genauso auch schon in Bezug auf die Erlösung ein Rückblick. Da etwas vorgeschattet, schon der Plan Gottes beginnt schon im ersten Buch Mose mit diesem Ziel der Erlösung. Da kriegen wir auch einen Rückblick. Das ist schon längst verkündigt, das ist schon längst geschehen. Da müssen wir einfach mal zurückschauen und auch einfach mal entdecken, was steht da. Und auch in gewisser Weise ein Rückblick in Bezug auf Israel und Völkerwelt. Also die Beziehung von Israel und Völkerwelt, von dem einen Volk, der einen Nation und gegenüber den Nationen. Oder andersrum, die Nationen, aus denen dann ebenfalls ein Volk wird, eine Nation. Das ist ein Rückblick. Und da bekommen wir einige Informationen. Das ist der erste, nächste Schritt. Ich gehe mit euch so ein bisschen zu Etagen. Ist okay? Ja? So, Versuch. Ich weiß nicht, ich brauche Bilder, um die Dinge auch einfach zu sehen. Und deswegen arbeite ich gerne mit Bildern. Das zweite ist, wir bekommen einen Einblick. Also wenn wir die Genesis öffnen, dann haben wir nicht nur einen Rückblick, sondern auch einen Einblick. Also das ist das Erste. Und dann kommt das Zweitens, ein Einblick. Und dieser Einblick, der gewährt, oder wir bekommen einen Blick zu den Menschen. Was hat das mit diesem Menschen auf sich? Wer ist der Mensch? Wie ist er geschaffen? Was hat er für eine Berufung von seinem Wesen her? Was hat Gott mit dem Menschen an sich und vor? Warum gibt es uns Menschen? Was ist der Unterschied zwischen Tieren und Menschen? Was hat das mit dieser ganzen Menschheit auf sich? Also da bekommen wir einen Einblick. Einen Einblick in uns selbst in gewisser Weise, ja, so zu uns, dass wir in der Lage sind, etwas von uns zu begreifen, Verhaltungsmuster, unserem Wesen her, wie wir funktionieren, die ganze Geschichte in Bezug auf Mann und Frau, all das, da bekommen wir einen Einblick. Einblick auf zum Menschen, aber auch ein Einblick in Bezug auf, wie es dazu kam, dass der Mensch sich von Gott distanziert, dass er mit Gott nichts zu tun haben möchte, bekommen wir einen Einblick, noch nicht alles, aber einen Einblick. Wir bekommen einen Einblick in die Umkehr zu Gott, also nicht nur die Abkehr zu Gott, sondern auch wie der Mensch letztendlich wieder zu Gott zurückkommt. Auch da bekommen wir einen Einblick. Und letztendlich bekommen wir auch einen Einblick in das Leben mit Gott. Also der Mensch im Fokus, da bekommen wir einen Einblick. Und den Menschen können wir nie denken ohne Gott. Den Menschen können wir nie verstehen ohne Gott. Nach welchem Bild wurde der Mensch geschaffen? Nach dem Ebenbild Gottes. Freunde, das bedeutet, der Mensch kann sich selbst nur dann verstehen, wenn er Gott versteht. Ohne Gott kann der Mensch sich nicht denken. Ohne Gott kann der Mensch sich nicht erklären. Ohne Gott kann der Mensch sich nicht verstehen. Wenn er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde, muss er Gott verstehen, um sich selbst zu verstehen. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch sich von Gott lossagt, verliert er seine eigene Identität und verliert sein eigenes Bewusstsein und ist korruptiert. Und dann, dementsprechend hat es Folgen für sein Leben. Nach Paulus so entfaltet er und so beginnt er in den Römerbrief Kapitel 1, Vers 18, wo er aufzeigt, wenn der Mensch sich von dem Schöpfer distanziert, welche Folgen das für das Menschsein hat. Unmoral bis zu Dahingabe. Also in Genesis bekommen wir den ersten Einblick zum Menschen hin und in Beziehung zu Gott. Das ist der Einblick. Das dritte Fenster ist nach dem Rückblick und Einblick. Ich mag solche Sachen, kommt noch ein Ausblick. Ein Ausblick ist immer schön. Ja. Ein Ausblick, ein Fenster in die Zukunft. Das ist ein Fenster in die Zukunft. Hier von der Genesis, von dem ersten Buch Mose, sehen wir, was eigentlich Gott vorhat, was kommen wird. Wir werden hingeführt zum etwas Herrlichem. Wir bekommen eine zukünftige Schau, eine Prophezeiung. In Bezug auf was? Auf die Erwartung des Kommenden. Das ist die Zukunft. Schöpfung und Fall, Mensch und seine Berufung und dann das ganze Dilemma, Abkehr von Gott und dann diese Hoffnung auf den Kommenden. Es kommt noch etwas. Es kommt noch jemand. Er wird noch kommen. Und diese Hoffnung beginnt, die messianische Hoffnung beginnt im ersten Buch Mose, Kapitel 3. So, dann die Zukunft, das Fenster, die Erwartung des Landes. Das Versprechen eines Ortes der Ruhe, eines Ortes des Segens. Das ist etwas, was auch im ersten Buch Mose, wo wir dann schon den ersten Hinweis darauf bekommen. Das hat was mit dem Segen, mit dem Erbe und mit dem Erbteil zu tun. Und das Ganze in die Zukunft mit Vorbildern und coolen Typen. Diejenigen, die das Kommen des einen vorschatten. Also jetzt in dieser Linie Josef zum Beispiel, ja. Da startet Genesis und gibt uns einen Ausblick nach vorne. Also Vorbilder. Also wir haben eine Erwartung, zukünftige Erwartung schon im ersten Buch Mose in Bezug auf den einen auf den Kommenden, auf den Messias, auf den Erbe. Wir haben eine Erwartung auf das Land und wir haben einiges, was uns zeigt, wie das sich erfüllen wird durch Vorbilder und durch Muster und Vorläufer. Genau. Also erstmal ganz grob Genesis. Unter drei Fenstern kann man das anschauen. Das führt mich zum nächsten Schritt, ins Detail, dass wir das jetzt im Detail miteinander anschauen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das wird. Bin gespannt, was das mit euch macht. Ich liebe Spannungsbögen. Ja, die machen es, dass es einem nicht langweilig wird. Also wenn etwas monoton durchläuft, sondern wenn so Spannungsbögen aufgebaut sind. Und ich entdecke das auch in der Schrift, in der Bibel, dass immer wieder bestimmte Themen aufgebaut werden und da gibt es dann regelmäßige Spannungsbögen und die führen wieder zum nächsten Teil und dann wieder zum nächsten Teil. Und ich habe euch das erste Buch Mose in 1, 2, 3, 4 Spannungsbögen, aufgeteilt. Beginnt mit Kapitel 1 und aufhört mit Kapitel 50. Das ist der Rahmen. Dazwischen kommen noch ein paar Kapitel dazu, die stelle ich euch auch gleich vor, die sozusagen Stück für Stück uns zu einem Thema oder durch ein Thema durchführen und durch das Thema der Genesis. Ein ganz zentrales Thema das durch die Genesis durchgeht und mit diesen allen Themen verknüpft ist, ist das Thema des Segens. Okay, das ist, schlag mal Mose auf, jetzt fangen wir an zu lesen, zu suchen, zu zeichnen und hoffentlich dieses Buch besser zu verstehen. Kapitel 1 bis Kapitel 3 finden wir den ersten Spannungsbogen, den ersten Abschnitt, das uns Segen beschreibt. Und zwar geht es hier darum, der Mensch im Segen. Das ist das erste Kapitel, der Mensch im Segen. Vielleicht schreibe ich es nochmal hin. Das ist Kapitel 1 bis 3. Da kann ich euch das hier auch lesen. Kapitel 1 bis 3, der Mensch im Segen. Das ist der erste Abschnitt. Hier geht es um die Schöpfung. Gott schuf die Schöpfung in einer herrlichen Art und Weise. Und dann, schaut mal in Kapitel 1, Vers 27. Kapitel 1, Vers 27. Der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, in all diesen herrlichen Dingen, in der herrlichen Entfaltung der Schöpfung. Und dann schuf er den Menschen, und Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also, Gott schuf den Menschen, und dann kommt Segen, der Segen Gottes. Gott segnet den Menschen. Der Mensch in der Schöpfung ist unter den Segen Gottes gestellt. All das, was dann kommt mit dem Auftrag, all das, Segen, der Mensch im Segen, von Gott gesegnet. Dann kommt der Höhepunkt der Segnung, Kapitel 2, Vers 1. So wurde der Himmel und die Erde vollendet am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk. Nur als Erinnerung wieder, an welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Am sechsten Tag. Von Gott gesegnet. Was war der erste Tag des Menschen, den er bewusst erlebte? Der siebte Tag. Der siebte Tag war der Ruhetag. Der Mensch ist in die Ruhe Gottes hineingeboren, hineingeschaffen. Hineingeschaffen, so. Geboren wird er später da, hineingeschaffen. Ja? Das heißt, in den Segen hinein. Gott schuf den Menschen, segnete, er schuf die ganze Schöpfung, segnete, all das. Der Mensch ist im Segen. Das Erste, was er erlebt, Segen pur. Gott sagt nicht, arbeite, Gott sagt nicht, müde dich, schaff dir einen herrlichen, guten Ort, mach dir ein paar Bäume, mach dir ein paar Tiere, ich sag dir schon, wie das geht. Er verlangt nicht von den Menschen, dass etwas tut, sondern er macht alles für ihn. Er schuf das alles und dann darf der Mensch all das empfangen, das ist Segen. Er darf in dem von Gott gemachten leben, das ist Segen. Das ist Segen pur. Ersten zwei Kapitel, drei kommt dahin. Jetzt habt ihr schon gemalt, gell? Oh, ich hoffe, ihr habt es nicht mal in eure Bibel reingeschrieben, sondern nur auf dem Blatt Papier. Entschuldigung, ersten zwei Kapitel. Ich habe erste zwei Kapitel. Die ersten zwei Kapitel beschreiben die Schöpfung und somit beschreiben sie den Segen. Was das alles mit sich bringt. In einer herrlichen Art und Weise. Wenn wir das einfach jetzt aus Zeit, wenn wir Zeit hätten und Zeit uns nehmen würden, lesen würden, erster Tag. Zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag. Letztendlich müssen wir ankommen am Ende und sagen, boah, was für ein Segen, das alles. Und dann sagt Gott, hier Mensch, alles für dich. Das ist unglaublich. Das ist Segen für dich. Nicht für den Affen, für dich. Nicht für die Kuh, für dich. Alles, wenn man überlegt, Sonne, Mond und Sterne, für wen? Trauen wir uns ja gar nicht zu sagen, gell? Ja, für uns. Vegetation, all das für uns. Dabei bleibt sie nicht stehen, Kapitel 2. schuf Gott einen ganz besonderen Ort. Man sagt sehr schnell Paradies. Ich bin vorsichtig, zu schnell das zu sagen. Das ist der Garten Eden. Das ist noch nicht das Paradies, aber das ist sehr paradiesisch. Ja? Der eine Paradies, der eine Ware, der kommt, das Paradies, das ist noch nicht da. Das ist noch was zukünftig ist, das kommt. Aber das scheint sehr, sehr herrlich zu sein. Im Kapitel 2, Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden, im Osten, und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzuschauen und gut zur Nahrung. Alle Bäume. Und alle sind wie? Gut. Und nicht nur gut, sondern begehrenswert. Absolut begehrenswert. Das ist ja schwierig für uns, weil nach dem Sündenfall Begierde und Begehren etwas Negatives ist. Aber es ist Gott, der das alles in dieser Weise gemacht hat. Wenn wir weiterlesen, dann ein Strom, der ausgeht und die Reichtümer, die darin ist, das ist ein herrlicher Ort. Und dann nimmt Gott einen Menschen und setzt ihn in den Garten Eden. Das heißt, er bringt ihn dahin. Setzen ist ein Bild für Ruhen. Das heißt, er bringt ihn da hinein und er darf an diesen Dingen teilhaben. Er kann sie in Empfang nehmen. Er muss sich dies nicht erst erarbeiten. Sitzen ist ein Bild für Ruhen. Der Mensch ist in das Gemachte von Gott geschaffen und darf das von Gott Gemachte in Anspruch nehmen, für sich nehmen. Das ist Segen pur. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Diese zwei Kapitel sind grundlegend, weil je nachdem, wie wir das hier lesen, wird Auswirkungen haben auf das, was nachher kommt. Wenn wir hier nicht die Güte und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes und die liebevolle Zuwendung zum Menschen nicht sehen, dann bekommen wir ein schiefes Gottesbild und kommen wir mit Kapitel 3, werden wir uns der Eva nicht, von der ihr nicht viel unterscheiden. Okay? Das heißt, was war der Angriff der Frau, der Schlange an die Frau? Letztendlich, wo mündet er? Oder wie kriegt sie ihn? Sie. Wie Gott zu sein. Was vorenthalten zu haben. Wieso wollt ihr euch das von Gott sagen lassen? Gott gönnt euch das nicht. Guckt mal, dieser Baum, oder? Er sehr raffiniert, er redet nicht gezielt über diesen Baum. Er weiß, wie er sie dazu bringt, sich darüber Gedanken zu machen. Gott hat gesagt, ihr dürft von nichts essen, gell? Schaut mal, was für ein Gottesbild. Gott hat euch alles verboten. Nee. So einen schlimmen Gott haben wir nicht. Aber er verbietet uns schon was. Ja, einen Baum. Ja, aber überleg mal, warum dieser eine Baum? Was meinst du? Was ist das für ein liebender Gott, der euch das vorenthält? Wenn du genau hinschaust, ist er sehr, sehr begehrenswert. Weißt du, dass es der begehrenswerte Baum von allen ist, die Gott gemacht hat? Schaut mal Kapitel 3. Ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Das heißt, hier bekommen wir ein Bild der Schlange. Und warum wird da die Schlange hier erwähnt? Listig. Und jetzt wird uns die List gezeigt. Es geht hier um die List. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das ist der Einstieg. Da sagte die Frau zu der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt es nicht berühren, damit ihr nicht stirbt. Schaut mal, was für ein, schon ein Gottesbild. Nein, von allen dürfen wir essen, von einem nicht, aber von dem nicht mal berühren. Definitiv hat das Gott nicht gesagt, richtig? Nicht essen, aber von berühren steht nichts drin. Was hier passiert ist, ist schon eine Wandlung des Herzens und ein Verdrehen des Gottesbildes. Das heißt, nicht essen, nicht berühren. Ein Zaun wird gebaut und noch ein Zaun wird gebaut und noch ein Zaun wird gebaut. Und dann schaut mal, was Vers 5. Sondern Gott war, Vers 4. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Also Gott hat gelogen. Überlegt mal. Gott hat gelogen. Das stimmt nicht, was er gesagt hat. Spätestens jetzt, was müsste man sagen? Gott lügt nicht. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass da eine Lust für die Augen und dass er begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm es von seiner Frucht und aß es und gab es ihren Mann, der bei ihr war. Was sieht die Frau? Dass dieser Baum was ist? Begehrenswert. Was haben wir gelesen in Kapitel 2, Vers 9? Wie waren die anderen Bäume? Auch begehrenswert. Dieser Baum war nicht begehrenswerter. Sie waren alle zum Segen. Sie waren alle herrlich. Sie waren alle gut. Was ihn begehrenswerter gemacht hat, war das Verbot. War das Verbot. Das ist. Und warum macht das begehrenswerter, das Verbot? Warum? Das ändert doch nicht in seinem Wesen des Baumes, hat sich nichts geändert. Die Früchte sind genau. Warum auf einmal wird es so verlockend? Weil da der Gedanke kommt, es wird mir etwas vorenthalten. Es wird mir etwas vorenthalten. Und warum wird es mir etwas vorenthalten? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich werde geschützt, oder ich darf etwas Gutes nicht haben. Da gönnt mir jemand etwas nicht. Und jetzt sage ich euch ehrlich, was für ein Gottesbild wir haben, werden wir dementsprechend damit umgehen. Wenn ich daran denke, dass Gott einer ist, der mir alles verbietet, der überall Zäune baut und sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und dann kommt eine Sache und das darfst du auch nicht. Dann wollen wir das haben, weil wir denken, wir dürfen es dann nicht. Es ist so toll. Es ist genau das, was ich brauche. Das ist meine Erfüllung. Mir fehlt gerade das, aber ich darf es nicht haben, ist böse. Und dann kommt das Fleisch und die Sünde und das Begehren. Die List des Teufels ist uns Gott madig zu machen. Die List des Teufels ist, diese ersten zwei Kapitel kaputt zu machen. Uns gar nicht darauf uns zu konzentrieren zu lassen, sondern uns auf dieses eine Verbot, du sollst nicht. Bevor aber du sollst nicht, lesen wir nochmal Kapitel 2, Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Nochmal, es wird wiederholt. Er bringt ihn in seine Gegenwart, heißt das. Um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach. Jetzt kommt das Gebot. Und das Gebot als erstes, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Freunde, ganz ehrlich, wie viel bleibt das? Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Das ist das erste Gebot. Und dann, aber darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Davon darfst du nicht essen. Da steht nichts und nicht berühren, nur nicht essen. Okay? Worauf ich hinaus will. Das erste, was geschieht, ist, uns wird der ganze Reichtum Gottes, des Segens, des Schöpfers vorgestellt. Er schuf die Schöpfung, er schuf uns und er nimmt uns mit hinein in diesen Segen und lässt uns Anteil haben an diesem Segen. Er lässt uns Anteil haben an seiner Schöpfung. Wir müssen nicht die Schöpfung machen. Der Mensch, und das sage ich nur kurz nebenbei, der Mensch hat keinen Schöpfungsauftrag. Er hat einen Bewahrungsauftrag. Das zieht sich durch. Wir haben schon ein, zwei Stellen gelesen, hier und da, wo es heißt, bewahret, bewahrt. Daran wird man die Nation erkennen, wenn ihr das bewahrt. Jesus sagt, geht hin und lehrt sie, alles zu bewahren. Wir haben keinen Schöpfungsauftrag. Was bedeutet das? Das heißt, wir können aus uns heraus nichts machen, nichts selbst hervorbringen. Es ist etwas, was Gott tut für uns und er nimmt uns da hinein und lässt uns an diesen Dingen teilhaben. Das ist eine erste Lektion der Offenbarung des Evangeliums. Das ist die erste Lektion des Offenbarung, was es bedeutet, in seine wahre Ruhe einzugehen. Wie Gott die Schöpfung schuf, durch Christus, durch sein Wort, und den irdischen Menschen im Fleisch, dass er die erste Ruhe, dass er da ruhen durfte. Der erste Tag ist der Ruhe. Das heißt, Gott nimmt in das Gemachte. Genauso schuf Jesus die Erlösung und nimmt uns in diese Ruhe hinein. Wenn wir in Gott sitzen, in der Schöpfung, dann ruhen wir und nehmen an das, was er gemacht hat. Wenn wir in Christus sitzen, in ihm sind und ruhen, dann nehmen wir die Erlösung an. Und wer das nicht annimmt, der wird ackern bis zum Ende, wird versuchen, seine eigene Erlösung zu schaffen und wird nicht zur Ruhe kommen. Er wird nie das Gefühl haben, jetzt hat es gereicht. Er wird immer noch denken, ja, aber irgendwas, von Jugend habe ich das getan, was fehlt mir noch, was fehlt mir noch? Hier beginnt die ganze Thematik des Schabbat, hier beginnt die ganze Thematik der Ruhe, in das von Gott Gemachte hineinzugehen. Und das sind zwei Dinge, die Gott tut. Schaffen, Schöpfung und Erlösung. Zuerst das Irdische, dann das Himmlische. Zuerst das Fleischliche, dann das Geistliche. Darum gibt es noch eine offene Ruhe, die noch aussteht, in die wir noch hineingehen sollen. Lasst uns da mal hinsetzen, das annehmen und nicht permanent versuchen, uns selbst eine Ruhe zu schaffen. Der Mensch packt das nicht. So beginnt also Genesis mit den herrlichen Entfaltung des Segens Gottes, dass Gott es gut meint. Habt ihr nur eine Frage? Als Gott sagt, ihnen ein Gebot gibt und sagt, ihr sollt davon nicht essen. Ihr esst von den anderen, aber sollt davon nicht essen, denn an dem Tag, den ihr dann esst, werdet ihr sterben. Was brauchen wir, um eine Entscheidung zu treffen? Also auf welcher Grundlage könnte jetzt Adam oder Eva, oder in dem Fall die Eva, die Entscheidung treffen? Wussten sie, was tot ist? So, das ist unmöglich. Also die können nicht sagen, okay, Sterben ist böse, das tut weh und der Nachbar ist schon mal gestorben und ich weiß, was das hinterlässt. Also diese Grundlage hatten sie nicht. Die können ja nicht sagen, okay, das Böse als Grundlage, die Folgen konnten sie ja noch nicht abwägen, denn sie haben sie noch nicht. Was konnte aber als Grundlage dienen, dass sie eine Entscheidung treffen konnten? Das braucht es für eine Entscheidung. Das Böse haben sie noch nicht kennengelernt. Was war da, dass sie aber eine Entscheidung treffen könnten? Das Gute, der Segen. Gott hat euch verboten. Man könnte sagen, ein Baum, in welchem Verhältnis steht das zu all den anderen? Du willst mir weismachen, Gott ist schlecht? Ich glaube nicht daran. Guck mal, was ich habe in ihm. Aber der Teufel führt dann dahin, was wir nicht haben. Eine Sache. Aber was wir haben im Überfluss, weg. Das heißt, Gott madig machen. Oh, er meint es nicht gut mit dir. Oh, gerade das, was du magst, gerade das, was du liebst, genau das kriegst du jetzt nicht. Und das soll ein guter, liebender Gott sein, der für dich sorgt. Nee. Hol's dir selber. Du brauchst Gott nicht. Du kannst es dir selber holen, du kannst selber dann entscheiden, was du sagst doch, dass du das magst, gell? Ja, warum soll Gott dir sagen, das schadet dir? Warum? Warum aber kann und darf das Gott sagen? Weil er der Schöpfer ist. Und jetzt ist der Punkt, wenn ich glaube, dass er mich gemacht hat, dann muss ich auch glauben, dass er weiß, was ich brauche oder nicht. Und jetzt kommt dazu, und wenn ich aber auch glaube, dass er es gut mit mir meint, dann beginne ich in seinem Segen zu leben, anzunehmen. Wenn ich das verwerfe, dann komme ich oder dann falle ich aus dieser Ruhe raus. Und dann werde ich selbst aktiv. Immer am Machen, nach Glück suchen, nach diesen Dingen, die mich zur Ruhe bringen und letztendlich, ich muss ehrlich sagen, da muss ich nicht mal meinen Sohn herbeiziehen um das zu sagen, dann strebt man nach etwas und dann hat man gerade das in der Hand und eine halbe Stunde später verliert das an Reiz. Und nichts Böses, also Stunden recherchiert, Stunden gesessen und gespart und geträumt und dann ist es da, kein Tag vergeht, sehe ich recherchiert schon, ja, was das Nächste? Ich denke, wie kann das sein? Dann erinnere ich mich, ja, kommt mir bekannt vor. Das ist, es vermag es, also man denkt jetzt, wenn ich das habe, dann bin ich so froh, dann ist das, was ich gesucht habe und dann hat man es und merkt, es füllt es nicht aus. Es füllt es nicht aus, es ist ein Trugschluss. Dieses grundlegende ersten zwei Kapitel, was bedeutet, im Segen Gottes zu leben. Glaubt mir, weil einige durch Predigtreihen, durch Freizeiten von mir einige schon da gehört haben, glaubt mir, da steckt eine Menge an Kraft und an Bedeutung, wo es lohnt, sich genau sich das anzuschauen. Da wäre eine Freizeit gefüllt mit dem Inhalt, was hier in den ersten zwei Kapiteln steht. Was bedeutet das, im Segen Gottes zu leben? Was braucht es, um im Segen Gottes zu leben? Auf eine Sache will ich aufmerksam machen. Geht mit mir nochmal Kapitel 2. Also der Mensch im Segen, der ist gesegnet, von Gott gesegnet, mit dem Auftrag, sich zu vermehren, die Erde sich untertan zu machen, das Ebenbild Gottes auf dieser Erde auszubreiten, zu repräsentieren. Das ist eine hohe Berufung, mit diesem Segen einhergeht. Und dann mit dem Auftrag, es zu bewahren, nicht zu schaffen, es zu bewahren. Kapitel 2, nochmal Vers 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. An dem du davon isst, musst du sterben. Was ist die Bedingung für das Bleiben an diesem herrlichen Ort des Segens? Was ist die Bedingung? Was sagt hier? Wir haben Glaube, wir haben Gehorsam. Wenn du das tust, bleibst du. Wenn du das brichst, musst du gehen. Musst du sterben. Gehorsam. Die Bibel beginnt so, sagt, wer mir gehorsam gegenüber ist, meinem Gebot, der darf bleiben. Gehorsam ist die Voraussetzung, um im Segen zu bleiben. Eine Frage stelle ich jetzt an dieser Stelle. Wer von uns vermag, gehorsam zu sein? Aber überlegt mal über die Konsequenz. Wenn der Segen an Gehorsam geknüpft ist, wer kann ihn kriegen? Und da beginnt die erste... Welche zwei Bäume stehen im Garten? Oder steht... Jetzt habe ich schon verraten, gell? Wiederum, das ist so etwas, was wir in... Ich rede pauschal, wahrscheinlich denkt ihr gar nicht so, aber... Ich jetzt mal von mir aus, wie lange ich solche Bilder im Kopf hatte. Da ist so ein Garten und da gibt es eine Lichtung und da steht so ein Baum und da hängen Äpfel und dann eine Schlange drüber gewindet und die Eva die Haare ganz schön gestylt, dass alle wichtigen Stellen verdeckt sind. Und der Adam steht so bei Eva, dass man nichts sieht. So, das ist mein Bild. Und dann die Versuchung und dann hier und essen. In der Bibel steht, Kapitel 2, Vers 9, noch einmal. Nachdem alle Bäume beschrieben werden, dass sie alle herrlich zur Nahrung sind. In der Mitte des Gartens, Baum des Lebens. Was wird zuerst erwähnt? Baum des Lebens. Aber wir hängen an dem Baum Erkenntnis Guten und Bösen. Nebenbei, was wählt der Mensch? Baum des Lebens? Nein, der Erkenntnis. Wurde er verboten, vom Baum des Lebens zu essen? Nein. Aber das ist schon interessant, gell? Da stehen zwei Bäume in der Mitte. Und man wählt das, was verboten ist. Nicht das Leben hat man genommen. die Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, die Fähigkeit der Erkenntnis, was ist gut, was ist schlecht. Grundsätzlich, ganz grundsätzlich, ist es gut zu erkennen, was gut und böse ist? Ja, eigentlich doch gut, oder? So, wenn ich weiß, was gut oder böse ist, die Erkenntnis an sich selbst ist doch nicht falsch oder schlecht. Warum ist das so schlecht? Oder warum bringt das den Tod, diese Erkenntnis? Was erhofft man im besten Fall? Ja, dass man sagt, hey, ich bin voll gut. Und ich weiß, was für mich gut ist. Was haben Sie erkannt? Dass Sie böse sind. Dass Sie böse sind. Die Eva übrigens sagt später, oh, die hat mich reingelegt. Sie hat mich reingelegt. Das war ganz schön listig. Sie hat mir etwas vorgegaukelt und ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Ich wollte das Gute erkennen, habe ich das Böse. Und sie hat wo das Böse gesehen? An sich selbst. Wisst ihr, warum sie sich bekleidet haben? Weil sie jetzt das Böse, die Scham gesehen haben, die Schuld. Sie haben gesehen, oh, die Erkenntnis. Was brachte die Erkenntnis, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse und letztendlich zu erkennen, sie sind böse? Dieser Baum. Was glaubt ihr, für was steht dieser Baum? Oder was ist das von seinem, was war das vom Wesen her? Das Gesetz. Denn das ist, und Gott sprach, und Gott gebot, das ist das erste Gebot, es gab ein Gesetz. Was hat das Gesetz gebracht? Die Erkenntnis der Boshaftigkeit und der Schwachheit und der Unfähigkeit, der Sünde des Menschen. Wozu ist das Gesetz gegeben? Von Anfang an, wofür? Freunde, wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir uns darüber ärgern, warum Gott diesen Baum dahingestellt hat. Hätte doch diesen Baum nicht hingestellt, hätten wir da kein Problem. Das ist doch immer wieder, wo wir sagen, letztendlich, dann gäbe es doch keine Schuld, keine Übertretungen. Als ob Gott das vorhatte, da zu bleiben. Was ist Gott von seinem Wesen her? All das gut, alles herrlich. Alles die Wahrheit. Können wir jetzt beten und in all dem von seinem Wesen ist er Mann oder Frau? Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und was ist der erste Mensch? Seele. Eine lebendige Seele. Nephesh. Und Gott ist Geist. Wie kann Gott Geist mit Mensch, Seele oder Fleisch Gemeinschaft haben? Wie kann der Mensch zu seiner Bestimmung kommen, Gott zu sein wie Gott? Wie kann Gott dazu bestimmen, dass er ein Ebenbild, dass er nach seinem Bild geschaffen werden kann? Ist Gott Mann und Frau? Ist Gott eine lebendige Nephesh? Mit Sicherheit nicht. So. Es kann niemals Gottes Plan gewesen sein, da zu stehen zu bleiben und sagen, und dann kam der blöde Satan dazu und hat das Ganze kaputt gemacht. Überlegt mal, 2 Kapitel lang hat das gehalten. Ist schon traurig, gell? Gott schuf etwas, 2 Kapitel, da kommt schon der Teufel. Hat alles kaputt gemacht. Ich möchte etwas wagen, euch herauszufordern. Darüber etwas nachzudenken. Wusste Gott, dass das, wenn er den Baum gibt, dass das passiert, was passiert? Definitiv. Also hat er es zugelassen, oder? Zumindest so weit müssen wir gehen. Er hat es zugelassen. Zweitens. Wer regiert über alles? Das ist unser Herr. Wenn Gott wollte, oder andersrum, wohin kam dann die Schlange und hat verführt? In diesen Garten, gell? Warum durfte sie da hinein? Oh. Ja, hättest du. Ja, alle, dann durfte die Schlange auch. Ja, die war listig, unter den zwischen den Füßen durch. Ja, das hat sie gemacht, genau. Sogar die Schlange gemacht. Mann. So. Ich möchte zum Nachdenken bringen. Das heißt, hier beginnen wir mit dem Segen und zugleich mit der ganzen Geschichte merken wir, das kann noch nicht alles. Das ist noch nicht fertig. Als Gott sagte, sehr gut, dann ist das Werk, was Gott tun möchte, noch nicht beendet. Und dann kam die Katastrophe und dann muss man das alles wieder gerade biegen. Oh, Freunde, manche denken, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns zurück ins Paradies gebracht. Das heißt, in die Ausgangslage. Er hat sozusagen auf Null gestellt. Wenn das so wäre, dann wären wir wieder die Elendsten unter allen, weil dann wird das Spiel von vorne beginnen. Was Jesus gemacht hat, ist weit mehr als das. Und wenn wir nur zurückkehren wollen in den Garten Eden, oh Mann, das ist nicht der Punkt. Das ist sehr irdisch. Vielleicht wollen deswegen manche begnügen sich lieber mit der Erde als mit dem Himmel. Gott hat für uns etwas Besseres. Der Plan ist weit, weit größer. Dass dieser Plan schon weit, weit größer ist, wird allein deutlich an der Schöpfung von Adam und Eva und in der Art und Weise, wie Eva dem Adam gegeben wird. Darüber haben wir letztes Mal kurz darüber nachgedacht. Dass Gott nicht einfach die Eva so gemacht hat, wie Adam gemacht hat, sondern die Eva aus Adam gemacht hat, damit klar wird, dass die Frau von dem Mann aus dem Mann sein muss, sonst können sie nicht miteinander eins sein. Und allein das ist, der Mensch kann mit Gott nicht eins sein, wenn der Mensch nicht aus dem ist, was Gott ist. Und Gott ist Geist. Gott ist Geist, der Mensch ist Fleisch. Also muss er von neuem geboren werden. Die erste Geburt ist die irdische, die ist nach dem Fleisch, die ist nach dem Adam. Die zweite ist vom Himmel, die ist nach dem Geist. Zuerst muss aber die irdische sein, damit die himmlische kommt. Ohne das irdische kein himmlisches. Der Plan beginnt hier. Hier startet etwas Gewaltiges. Und es ist nicht fertig und dann Reparatur. Und wenn wir das nicht begreifen, dann können wir das nicht einordnen, was da geschieht. Dann wirkt es wie eine Reparatur oder wie ein Einschub oder was weiß ich. Nein, Gottes Plan ist von Anfang an weit größer und weit herrlicher, als wir es überschauen. Und das ist Wahnsinn. Mit dem Baum, mit der Zulassung der Schlange, mit all dem, mit dem Zulassen verfolgt ein Ziel. Verfolgt ein Ziel. Und das erste ist, Mensch, du bist immer noch Mensch. Dieser eine Baum, und das ist das Gesetz, zeigt dir und mir meine Grenzen auf. Denn auch wenn du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bist, bist du immer noch dein Geschöpf. Und wenn du das nicht akzeptierst, wirst du sterben. Wenn du diese Grenze nicht akzeptierst, dass du ein Geschöpf bist und ich bin dein Schöpfer, wirst du sterben. Und das Gebot in Form von diesem einen Baum, von einem Gesetz sozusagen, das zeigt den Menschen seine Grenze auf. Ich bin ein Geschöpf. Denn da, wo er das akzeptiert und annimmt, respektiert er denjenigen, der es ihm gibt. Wo es verwirft, verwirft er den. Und das ist ja die ganze List. Du kannst selber sein wie Gott. Du brauchst niemanden, der die Grenzen dir zieht, der die Grenzen aufweist. So sind wir in den ersten zwei Kapiteln. Es geht um den Mensch im Segen. Der Mensch im Segen Gottes, mit all der Fülle, mit all der Herrlichkeit. Im Segen des Gemachten, im Segen der Ruhe, im Segen des Gottes Schabbat, in dem Segen des Garten Eden, des Paradieses. Und so viel als Schatten und Bild auf das Zukünftige. Im Segen der Hilfe, die gemacht ist. Ein herrliche zwei Kapitel. Und dann kommt schon Kapitel 3. Wie gesagt, nicht viel, Kapitel 3. Und da kommt schon der erste Einschnitt. Und das ist der berühmte Sündenfall, den wir uns angeschaut haben. Und Kapitel 3, ich habe immer Angst, ihr denkt, oh, da fängt ihr schon wieder damit an. Aber ich weise nur kurz darauf hin. Hier ist etwas wichtig. Hier startet die erste Verkündigung des Evangeliums. Kapitel 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen setzen und er wird dir den Kopf zermalmen. Hier, dieser tragische Sündenfall. Das so tragisch erscheint, aber es ist nichts außerhalb Gottes Kontrolle. Hier beginnt die erste Verheißung, dieses das Fenster in die Zukunft. Hier beginnt die erste Verheißung, es wird jemand kommen, der dem Verursacher ein Ende machen wird. Darf ich euch nochmal eine Frage stellen? Wo begann der Sündenfall? Nicht in Kapitel 3. Nicht in Kapitel 3. Wo fand der erste Sündenfall statt? Im Himmel. Das ist ein krasser Gedanke. Der Sündenfall fand im Himmel statt. Das heißt, bevor das stattfand, fand schon etwas ganz anderes. Ich habe mit einer Schwester kurz in der Pause gesprochen. Wenn es heißt in 1. Korinther 11, die Frauen sollen eine Bedeckung, ein Haupt über sich haben, um der Engel willen. Dann ist es nicht die ganze kulturelle Begebenheit ausgegeben, sondern das hat was mit diesem Sündenfall zu tun. Die Frauen ahnt nicht, wie viel Einfluss auf das hat, was im Himmel gelernt wird. Das ist gewaltig. Das, was da geschah auf der Erde, ist die Fortsetzung von dem, was im Himmel geschieht. Und dann, übrigens, dann geschah im Himmel etwas, was noch auf der Erde geschehen wird. Der Himmel wurde gesäubert. Und der Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan genannt wird, wurde geworfen, hinausgeworfen aus dem Himmel. Und alle im Himmel haben gejubelt und gesagt, Halleluja, endlich Ruhe, hinausgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der uns Tag und Nacht verklagte, der permanent hier Stress gemacht hat. Er ist nicht mehr da. Und dann sagt, weh die Erde, jetzt kommt er, der hat ein bisschen Wut. So, und dann lehrt uns Jesus, was beten? Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Was ist im Himmel geschehen? Was ist der Wille im Himmel? So. Der Teufel und Dämonen hinaus. Heiligkeit, Reinheit, Anbetung, Verherrlichung. Da ist schaut, was im Himmel geschieht und wer im Himmel Anteil hat. Und was im Himmel, so muss auch auf der Erde geschehen. Da beginnt es, da ist die Verheißung. Es kommt einer, der wird es tun. Er wird ihn nicht nur aus dem Himmel hinausschmeißen, er wird ihn auch von der Erde hinausschmeißen. Das ist die herrliche Verheißung. Es kommt einer, der bringt es nicht nur in Ordnung, er macht alles neu. Er macht alles neu. Kapitel 3
bis Kapitel 11. Also wir haben ich nehme jetzt speziell den Sündenfall als Kapitel 3 und darum jetzt Kapitel 4 bis 11. 3 gehört dazu, das ist ein Wendepunkt.
Finden wir jetzt, Philipp, technisch ziehen wir es durch, halbe Stunde. Können wir die halbe Stunde noch durchmachen und dann, ja, das lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht. Also, Kapitel 4 bis 11, das der Mensch ohne Segen.
Hier, der Mensch im Segen, hier ist der Mensch ohne Segen. Ohne Segen, der. Mensch weggelassen, der Mensch. Ohne Segen.
Das, die Folgen des Sündenfalls. Verlust des Segens, Verlust der Stellung, wozu Gott ihn berufen hat, Verlust der Ruhe, Verlust des Ortes. Das ist wichtig, dieses eines Ortes, in dem der Mensch die Ruhe hat, das später als Land so bezeichnet wird. Dann der Mensch ohne Segen. Und die Folgen sind gravierend. Die Folgen sind sehr, sehr gravierend. Kapitel 4. Schaut mal, das Erste, was geschieht. Was bedeutet der Mensch ohne Segen? Das Erste, was geschieht, ist Brudermord. Kapitel 4, Vers 6, ich lese. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür? Also, warum, wenn ich mit dir rede, warum kannst du mir nicht in ins Gesicht schauen? Warum guckst du weg? Nur da, es gibt nur einen Grund, wenn jemand einem nicht in die Augen schauen kann. Schuld. Man ist nicht frei. Man kann nicht frei begegnen. Man kann keine Gemeinschaft haben. Es ist etwas, was da ist. Und dann ist es nicht so, wenn Sünde da ist, dann... Ihr kennt das allein in Beziehungen, oder? Mit Menschen. Manche Menschen können dir nicht in die Augen schauen, weil die einfach mit dir nicht können. Und dann gucken sie weg. Du redest mit denen und die gucken weg. Sie ertragen das nicht. Hier stellt Gott zur Rede und sagt: Wie sieht's aus, Kain? Und dann heißt es: Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. So, das ist Fluch. Das ist der Mensch ohne Segen. Das Erste ist, die Sünde lagert vor der Tür. Nach dir wird ihr Verlangen sein, du sollst aber über sie herrschen. Das beschreibt den Menschen nicht im Segen Gottes, nicht in der Ruhe. Die Sünde lagert vor der Tür und will sie permanent dich beherrschen. Sie will dich unter Kontrolle kriegen. Du aber wirst permanent versuchen, sie zu beherrschen, sie unter die Kontrolle zu bringen, nicht das Böse zu tun. Und wo endet man? Das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tue, das tue ich. Das ist der Kampf, der in Römer 7 beschrieben wird. Ist übrigens kein Gläubiger, das ist ein Ungläubiger, der weiß, was gut ist, aber es nicht tun kann. Er weiß, was das Gesetz ist, aber er ist nicht in der Lage, es zu vollbringen. Er ist verflucht. Ich elender Mensch, das ist ein elender Mensch, permanent unter die Sünde verkauft, die Sünde lagert vor der Tür, die sucht jede Gelegenheit, um dich zu knechten. Und du, selbst wenn du es nicht willst, du wirst versuchen, über sie zu herrschen, du wirst fallen. Das ist was hier, nur ganz kurz nebenbei, schaut mal Kapitel 3, Vers 16. An alle Männchen und Weibchen, ein kurzer Kommentar. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist die gleiche Formulierung wie Kapitel 4, Vers 7. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Wer glaubt, dass die Sünde so über euch schmachtet und sagt: Oh, toller Willi, ich will ihn. Das ist der Beste. Wenn die Sünde nach mir Verlangen hat, dann ist das nicht ein romantisches Verlangen nach mir. Und das sagen: Hey, der ist der Beste und nur mit ihm will ich gehen. Sondern wenn die Sünde nach mir schmachtet, nach Verlangen hat, dann will sie mich beherrschen. Unter Kontrolle bringen. Es ist die gleiche Formulierung, die gleiche Begrifflichkeit, wie es in Kapitel 3, Vers 16 heißt. Der Sündenfall. Wisst ihr, was das gebracht hat? Die Zerstörung des Ebenbildes zwischen Mann und Frau. Spaltung. Die Gemeinschaft ist zerstört. Und Gott schuf sie nach seinem Ebenbild. Nach dem Ebenbild Gottes schuf ihn als Mann und Frau. Gott ist weder Mann noch Frau. Inwieweit ist das Gottes Ebenbild? Er schuf sie in die Beziehung. Der Mensch ist ein Beziehungsmensch. Das ist, und lasst sie uns schaffen. Wieso redet Gott in Mehrzahl? Er beratet sich mit keinem Engel. Mit uns hätte er sich auch nicht beraten können. Mit wem berät er sich? In der Dreieinigkeit. Und was repräsentiert die Dreieinigkeit? Was macht? Das ist Gemeinschaft. Der Sohn unterwirft sich dem Vater. Der Geist unterwirft sich dem Sohn. Keiner sagt: Hey, du bist aber mehr wert wie ich, das ist nicht fair. Ist der Sohn gleich wert? Ist er? Kann er das Gleiche? Kann er? Wesensgleich wie er und trotzdem bereit, sich drunter zu stellen und das zu tun, was der Vater möchte. Versteht ihr das? Das ist Das ist Gemeinschaft auf höchstem Niveau, Perfektion. Und dann schuf Gott einen Menschen und machte ihn an Mann und Frau und sagt, in der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, werdet ihr mich repräsentieren. Und wie Christus sich Gott unterwirft und der Mann Christus, die Frau dem Mann, wie Christus, die Gemeinde Christus, so die Frauen und Männern, wir repräsentieren die Art und Weise gleich vom Wesen, aber in der Aufgabe unterschiedlich. In der Weise, wenn man das annimmt, repräsentiert man Gottes Bild auf dieser Erde. Und jetzt, was war das Problem vom Teufel? Er hatte von Gott eine Platzanweisung gekriegt, eine Schöpfungsstelle. Er sollte Gott verherrlichen. Und was waren seine Gedanken? Die sind uns nicht fremd. Wieso sollte ich Gott anbeten, wenn ich auch etwas davon haben kann? Wieso sollte mein Thron niedriger als Gottes sein? Wieso sollte ein Unterschied geben? Ich meine, es wäre schon genug zu sagen, lass uns auf die gleiche Ebene stellen. Aber er wollte drüber. Das ist der Sündenfall im Himmel. Die Überhebung des Teufels, des eines der höchsten Engel, der sagt, ich nehme nicht den Platz ein, den Gott mir gegeben hat in seiner Schöpfung. Es reicht mir nicht. Ich will selber sein wie Gott. Zu wem kam der Satan und hat den Sündenfall hervorgerufen? Zu Adam oder zu Eva? Was glaubt ihr, warum? Eva, du bist nur eine Hilfe? Oh, das ist aber nicht viel wert. Azubine. Hey, wieso musst du dich fast von diesem Mann sagen lassen? Hey, du kannst selber entscheiden, was für dich gut ist oder nicht. Das brauchst du Adam nicht. Wem hat Gott das Gebot gegeben, du sollst nicht davon essen? Wem? Adam, der Eva war noch nicht da. Von wem wusste es? Sieh das? Von Adam. Wieso sollte Adam, er könnte ja sein, dass Adam auch das falsch ausgelegt hat. Es könnte sein, dass Adam was falsch verstanden hat. Es könnte sein, dass es Gott gar nicht so gemeint hat. Vielleicht hatte Adam das sogar erfunden mit dem Nicht-Berühren, weil er Angst hatte, die frisst mir alles weg. Nicht berühren. Tag später nicht schauen. Nicht denken. Warum geht er zu ihr? Abgesehen davon, dass die zweite Generation immer anfälliger ist, weil das nicht direktes von Gott empfangen ist. Aber ich glaube, weil da der Sündenfall beginnt, in der Rebellion, da ist, sag mal, die Emanzipationsbewegung gestartet. Wieso lässt du dir was sagen? Wieso akzeptierst du, dass Gott, wieso, Gott hat dich niedriger gemacht als ihn? Dabei ist es nicht niedrig. Das hat nur eine andere Funktion. Wenn Adam eine Hilfe braucht, dann heißt das nur was? Dass er unfähig ist. Eigentlich ist das echt, es ist gut, es ist aufwertend, es ist eigentlich, hey, was er nicht kann, er braucht dich, weil er es nicht kann. Das ist eigentlich nicht negativ, es ist positiv. Aber jetzt kommt's. Da schlägt er rein, weil genau das hat er oben gemacht im Himmel und das macht er jetzt und da kam der Sündenfall. Er packt den Menschen an seinem Stolz, er packt den Menschen an seine Freiheit, er packt ihn an seine Selbstständigkeit, an seine Autonomie, an seinem freien Willen. Wieso lässt du dir was aufbinden? Und die Folge ist folgendes. Und jetzt, der Exkurs ist etwas länger geworden, aber jetzt heißt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, du sollst aber über ihn herrschen. Das ist Fluch. Es gab Zeiten, da dachte ich, das ist doch Segen eigentlich. Wenn es hier steht, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Also die Frau wird nach dem Mann schmachten. Und du sollst über sie herrschen, Mann. Jawohl. Ist doch Segen für uns Männer, für euch Frauen, nicht so? Für uns ist ein Segen. Ehrlich gesagt, in der freien Wildbahn beobachte ich das Gegenteil. Da schmachtet der Mann nach der Frau, hat sehr großes Verlangen und sie herrscht über ihn. Der Punkt ist, was sie uns beschrieben hat, ist nicht das, oh, Schmacht und ich will den, sondern das ist dieses Schmachten, das Verlangen, das in Kapitel 4, Vers 7 gesagt wird, dass die Sünde, wie die Sünde nach dem Menschen schmachtet und sie versucht, den Menschen zu kontrollieren und der Mensch versucht, sich in ihren Fittichen zu entziehen und sie zu dominieren. Genau das ist, was hier passiert. Der Sündenfall brachte die Zerstörung der Gemeinschaft. die so Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegelt. Und das Problem ist, die Frau versucht den Mann zu kontrollieren, der Mann versucht die Frau zu dominieren. Und das seit Anfang an. Und das ist der Grund, warum die Scheidungsrate so hoch ist. Und warum, obwohl man sich zueinander hingezogen fühlt, man miteinander echt kämpfen muss, dass man zusammenbleibt. Weil, und das finde ich einfach, passt das deutsche Wort, Ehe zwei Egoisten oder zwischen der Herr. Ja, da ist ein Ehe auf der einen Egoist, da ist auf der anderen Seite ein Egoist. Und wenn da nicht etwas Neues geschieht, dann geht es nicht gut. Da muss ein Haar dazwischen. So viel deutsche Grammatik, das beherrsche ich, ja. So, da muss etwas was geschehen. Hier beginnt und da der Mensch ohne Segen. Zerstörung der Gemeinschaft auf allen Ebenen. Familien, die Familie, das Erste, was geschieht, dann nach dieser Katastrophe, geschieht Brudermord. Überlegt dann, das Erste ist Brudermord. Warum haben wir uns letztes Mal kurz darüber weil der eine nach dem Fleisch, der andere nach dem Geist, weil der andere, ja, das ist jetzt nicht das Thema. Die Geschichte geht weiter, die ist katastrophal, bis Kapitel 11. Geht mal Kapitel 5 mit mir erstmal. Also Kapitel 4, das erste, Kapitel 5. Welche Worte wiederholen sich permanent in Kapitel 5, Vers 1 bis 32? Wenn man kurz hinschaut, was fällt euch auf? Also wiederholen sich, abgesehen von Artikel. Lebte und starb. Zeugte, lebte, starb. Wisst ihr, was dieses auch monotone Geschlechtsregister uns vorstellt? Was es bedeutet, dass der Mensch ohne Segen ist. Es bringt den Tod. Es zeugte, starb. Zeugte, lebte, was ist am Ende? Starb. Zeugte, lebte, starb. Am Ende steht der Tod. Bei ganzen Geschlechtsregister, er starb, 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 starb. Leben entsteht, Leben keimt auf, Hoffnung entsteht. Was kommt als nächstes? Tod. Der Mensch ohne Segen, das bringt den Tod. In diesem düsteren Epilog sozusagen gibt es eine Hoffnung. Schaut mal Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Herrlich, oder? Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht da, denn Gott nahm ihn hinweg. Inmitten dieses Stab, 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 gibt es einen Hoffnungsschimmer. Es gibt jemanden, den Gott hinweggenommen hat. Das stimmt, sie lebten wenigstens 900 Jahre. Aber ich darf... Du sollst nicht beschweren, gell? Aber jetzt mal die andere Perspektive. Lest mal Vers 22. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, wie viel? 300 Jahre. Wandelt mal mit Gott 300 Jahre. 300 Jahre mit Gott leben, für Gott leben. Wir tun es so schwer mit unseren, wie viel? Oder lebt man mit Gott 900 Jahre? In dieser Zeit? Das ist schwierig. Also, nur nebenbei, gell? Im Himmel wird Henoch, der mit Gott 300 Jahre wandelte, und der Schächer am Kreuz, der mit ihm eine Stunde nicht mal wanderte, aber hing, das Gleiche empfangen. So viel zu Gerechtigkeit. Oder andersrum, so viel nach Gnade und nicht nach Gerechtigkeit geht das. Weil sonst wäre es echt ungerecht. Aber hier schon keimt etwas auf. Hier keimt schon etwas auf. Noch nicht deutlich. Da stellt sich die Frage, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass Henoch entrückt worden ist? Was bedeutet das? Wie wandelte mit Gott, dass er entrückt werden konnte? War der Gerechter? Hat er 300 Jahre echt durchgehalten und dann nie gesündigt? Wie kommt es, dass Henoch nicht das Zeitliche gesehen hat, sondern entrückt worden ist. Also die Folge ist katastrophal. Ja? Tod. Der Mensch ohne Segen im Tod. Hier wär ein guter Platz für einen Exkurs, wo auch wiederum viel Unverständnis oder Spekulation herrscht und darum auch später schief rauskommt. Kapitel 6 haben wir diese merkwürdige Begebenheit vor den Riesen. Vers 1, und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren und sie nahmen sie von allen zu Frauen, welche sie wollten. Das ist gut, das ist nichts Negatives. Kapitel 6, Verse 1 bis 4 ist ein Epilog, das ist ein Abschluss des Geschlechtsregisters von Kapitel 5. Hier bringt etwas zu Ende. Es schließt ab. Er zählt auf, die Folge des Sündenfalls ist was? Zeugte starb. Und dann bringt es nochmal zusammen. Also, was wir jetzt haben, ist hier, Menschen, Söhne Gottes, nahmen Frauen, sie gebaren Kinder. Das ist das, was ihm vorher berichtet wird. Und da sind die berühmten Helden, das sind die Männer der Vorzeit. Ich glaube, und jetzt, das könnt ihr selbst prüfen oder nicht, ich könnte euch sogar ein paar Namen nennen. Ich weiß sogar, wie sie hießen. Ja, ich war nicht, so alt bin ich nicht, aber ich nenne euch ein paar. Einer hieß Enoch, der andere hieß Kenan. Dann gab es einen, der hieß Mahalel. Und dann gab es einen, der hieß Henoch. Und da gab es einen, der hieß Methuselah. Liest mal Kapitel 5, die Namen. Und ich glaube, das sind die berühmten Männer der Vorzeit. Ihr kriegt sogar die Namen in Kapitel 5 sie geliefert. Das ist, versteht ihr? Der Name, er erzeugte die und starb. Das ist, wird erzählt. Und dann am Ende heißt, das ist, was wisst ihr, was da geschieht? Die Namen, Frauen zeugten und daraus kamen diese berühmten Männer. Welche Männer? Ja, die gerade ich euch aufgezählt habe. Das ist ein Abschluss. Denn die Sintflut beginnt Kapitel 6, Vers 5. Und die ist nicht die Reaktion Gottes auf das Zeugen von Menschen und den Helden. Das ist nicht die Reaktion. Schaut mal, Kapitel 6, Vers 5. Das ist die Einleitung zu der Sintflut. Die Sintflut kam, warum? Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und dass alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in seinem Herz hinein. Und er sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Warum kommt die Sintflut? Wegen der Bosheit und des Menschen. Nicht wegen den komischen Engeln, gefallenen Engeln, die auf die Erde kamen. Das Gericht kommt wegen dem Mensch ohne Segen, weil der Mensch ohne Segen verloren ist. Und dann kommt das Gericht. Gott vernichtet den Mensch, der nicht im Segen, der im Ungehorsam lebt. Es gibt ein Gericht. Das ist die Botschaft. Ich gebe euch in 5 Minuten eine Vorschau auf die anderen und herzliche Einladung zum nächsten Kurs. Und das geht langsamer, als ich dachte. Und ich krieg Ärger. Kapitel 12. Kapitel 26. Ich schreibe euch einfach diese Kapitel noch kurz hin, damit ihr... Hier beginnen wir bei Adam. Adam, Kapitel 1. Hier taucht uns der erste Hinweis auf den einen Er. Hier kommen die Namen, die euch bekannt sind. Abraham, Isaac und Jakob. So, da gibt es ein paar Einschnitte, die nicht unwichtig sind. Ich gebe euch einfach, wie gesagt, das ist gleich aus, ein paar, das was uns erwartet sozusagen. Kapitel 1 bis 2, der Mensch im Segen, Kapitel 4 bis 11, der Mensch ohne Segen und mit all den Folgen. Von daher, wenn ihr das Kapitel aufschlagt oder die Kapitel lest, dann habt ihr sozusagen eine Brille, meinetwegen, ja. Und dann lest ihr. Und dann ist es auch nicht mehr einfach nur irgendein Geschlechtsregister oder Geschichten, die man kennt, sondern man liest und sagt, was bedeutet, ohne Segen Gottes zu sein? Und dann sieht man, zum allein nur das Tod. Das Leben bleibt nicht. Und dann bekommen die Begebenheiten eine neue Tiefe, weil sie einfach uns das vor Augen malen. Was bedeutet, ohne Segen Gottes zu sein? Was glaubt ihr, was taucht auf einmal ab Kapitel 12 auf? Eine Verheißung. Und Verheißung von was? Des Segens. In dir werden gesegnet werden, alle Nationen. Hier ist die Verheißung des Segens. Und darum sage ich, dass ab diesem Moment hier etwas Neues geschieht. Hier beginnt die Heilsgeschichte Gottes konkret zu werden in der Erwählung Abrahams und mit dieser ersten Verheißung in dir und in deinem Samen. In deinem Samen. Und wisst ihr, welcher Samen das ist? Der da. In diesem einen Samen werden sich segnen alle Nationen. In diesem Samen werde ich das Großartigste tun, was es gibt, das Erlösungswerk. Also Verheißung des Segens. Das ist die Kapitel 12 bis 26. Ich werde es euch nur kurz sagen, dass ihr das habt. Und dann, wie gesagt, nächstes Mal gehen wir dann in diese hinein und schauen uns das ein bisschen genauer an. So, Verheißung des Segens. Dann bleibt ja bei uns hier noch ein Abschnitt. Und das sind die Verse Kapitel 27 bis 50. Oder... Ihr versteht, gell? Also eigentlich müsste ich hier 13 schreiben und hier müsste ich 25 schreiben und hier 27 und hier 49 schreiben. Dann sind wir korrekt unterwegs. Okay, also Verheißung des Segens. Dann kommt hier auf die Tagesordnung etwas. Isaak, die Geschichte, das Erbe, wie es weiter, oder Segen, der auf Isaak weiterkommt. Von Isaak kommen wir zu Jakob und zu Juda und zu Josef. Und ich sage euch nur kurz, was ich euch versucht werde aufzuzeigen. Hier bekommen wir erstens die Notwendigkeit des Segens. Notwendigkeit. An welcher Person oder an welchen Geschichten werden wir lernen können, wie wichtig der Segen ist? Jakob, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Wenn ich dein Segen nicht habe, dann war es das. Wofür? Jakob, er war bereit, alles dafür zu tun, um diesen Segen zu kriegen. Ob alles richtig war, ist eine andere Frage. Und da ist dann die ganze, wie bekommt man den Segen Gottes eigentlich? Okay? Kann man sich den erstehlen? Erarbeiten? Die Notwendigkeit des Segens ist ganz, ganz wichtig hier. Das hat was mit dem Leben Jakobs zu tun. Das ständige Ringen um den Segen. Und das Zweite ist, ein Leben für den Segen. Zweitens, Leben für den Segen. Mit wem könnte das verbunden sein? Mit Josef. Ihr habt Böses vorgehabt. Aber Gott hat daraus ein Gutes zu tun, ein großes Volk zu retten, ein Leben für den Segen. Und dann guckt man an, was dieses Leben für den Segen gebracht hat. Was es Josef gekostet hatte, damit es für andere zum Segen wurde. Boah. So ein Leben für den Segen. Und ich habe noch eins. Drittens, die Heilslinie des Segens. Wer ist das? Das ist Juda. Das ist Juda. Also, all das und was dazwischen so auftaucht und was mit dem Inhalt, das machen wir in wie vielen Wochen? in 4 Wochen. Herzliche Einladung. Bevor ich euch entlasse, darf ich euch kurz fragen, wer kommt am 25.02. zu dem Seminar Schriftverständnis? Wer weiß das? Einfach, ihr verpflichtet euch dazu nicht, nur dass wir ungefähr rechnen wissen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, vielen Dank. Dann dass wir ungefähr wissen. Dann, wenn die Essensliste irgendwo noch hängen bleibt, der ist schon bei Philipp angekommen. Und das Letzte, vielen Dank für Dasein, jetzt fürs Mitgehen, für auch das, auch wenn es technisch noch nicht alles so rund gelaufen ist, dass, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Tipps habt, irgendetwas, wo ihr sagt, das muss ich euch sagen, sagt es dem Philipp. Er reflektiert es und wird das dann geistlich mir weitergeben, dass ich es annehmen kann. Nein, kommt auf uns zu. Ich freue mich, dass ihr euch darauf einlasst. Ich freue mich für die Gnade, die Gott schenkt, dass wir sowas machen können. Und ich würde gern noch beten. Und Jesus, danke dir für die Offenbarung, die du uns gegeben hast in deinem Wort. Ich danke dir für den reichen Segen in dir, Herr. Hier beginnen wir uns mit dem Segen auseinanderzusetzen, den wir letztendlich in dir haben. Denn gesegnet sind wir in dir mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. O Herr, lehre uns, was das bedeutet. So lass uns auf den Spuren deines Wortes dahin folgen und da auch ankommen, dass das, was wir glauben, mit Sicherheit glauben, dass es herrlicher wird, dass es tiefer wird, dass es klarer wird, dass es deutlicher wird und uns befähigt, in dieser Welt zum Segen für andere zu sein. Das ist mein Gebet vom Herzen. Segne jeden Einzelne und jeden Einzelnen, der heute hergekommen ist. Lass es nicht fruchtleer bleiben. Lass es zum Segen werden. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.